HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Doris Dörrie, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Sie ist schlicht gegenwärtig die bedeutendste deutsche Filmemacherin. Seit ihrem Erfolgsfilm Männer aus dem Jahr 1985 hat sie in steter Regelmäßigkeit alle ein bis zwei Jahre Filme gedreht, die von Publikum und Kritik hoch geschätzt und mit zahlreichen Preisen bedacht wurden. So auch ihr jüngstes Werk Grüße aus Fukushima, das schon vor dem Kinostart zwei Preise bekommen hat. Mit diesem Film ist Doris Dörrie mindestens zum vierten Mal nach Japan gereist, um dort eine bewegende Geschichte zu erzählen. Erleuchtung garantiert hieß der erste Film, der in Japan spielte, gefolgt von Der Fischer und seine Frau und der wunderbaren Geschichte Kirschblüten Hanami. Warum, Doris Dörrie, führt sie der Weg immer wieder nach Japan? Woher kommt diese Faszination für eine uns doch recht fremde Kultur?
Für mich ist es eben immer zwei Dinge gleichzeitig, sehr vertraut und sehr fremd. Und das löst in mir entweder große Heiterkeit aus oder auch große Faszination. Das ist so ambivalent alles ist in Japan.
Woher kommt diese Vertrautheit?
Das weiß ich auch nicht so genau. Das geht aber fast allen Deutschen so in Japan, dass man die Architektur wiedererkennt. Es sieht eigentlich alles aus wie Frankfurt oder Hannover oder Köln durch die große Zerstörung nach dem Zweiten Weltkrieg, der Wiederaufbau, diese Liebe zu Amerika in den 60er, 70er Jahren, der Faible für Rockmusik, dieses Zerrissenwerden zwischen Tradition und Moderne, das sich neu orientieren müssen nach dem Krieg. Das sind viele Dinge, die man einfach wiedererkennt. Und dazu kommt natürlich auch diese große Sauberkeit, die Pünktlichkeit und dieses doch sehr verklemmt sein und mit ein bisschen Alkohol dann völlig auszurasten und ganz irrational zu werden, ist auch sehr deutsch.
Das erste Mal, als Sie nach Japan gefahren sind, war das tatsächlich der Zufall, einen Film dort präsentieren zu dürfen? Oder war das schon immer so ein Traum von Ihnen?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich hatte gar nichts mit Japan zu tun und wurde dann eben nach Tokio eingeladen mit meinem allerersten Spielfilm. Und das war irrsinnig aufregend für mich. Und da hatte ich dann das Gefühl, ich kann jetzt nicht im dunklen Kino rumsitzen, ich muss mir das Land anschauen. Und dann bin ich rumgetrampt und habe mich auch komplett verirrt sofort, was mir auch klar war, weil ich ja nichts lesen konnte und nichts verstehen konnte. Und das war aber eine ganz besonders schöne Erfahrung, sich so zu verirren, weil es natürlich auch ein Verirren in Sicherheit war, weil Japan so ein sicheres Land ist und auch so ein zutrauliches Land.
Ja, aber Verirren ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sich selbst so ein bisschen verliert. Und dann, Sprache, Englisch ist nicht so richtig gut in Japan und lesen kann man auch nicht. Wie findet man sich dann wieder?
Ja, man wird eben selbst auch reduziert auf die Person, die man ohne Sprache ist. Und das habe ich damals als sehr gesund auch empfunden, weil ich auch nicht mehr mich verstellen konnte. Ich konnte auch nicht mehr einfach nur plappern, um über Dinge hinwegzugehen, sondern ich hatte nur noch meine Zeichensprache und meine Mimik und eben auch so ein Vertrauen, was ich haben musste zu dem, was passierte und auch zu den Leuten, mit denen ich zusammengekommen bin. In Japan gibt es eben aber auch diese alte, uralte Tradition der Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für den anderen. Und das habe ich damals als sehr, sehr zärtlich empfunden und tue es auch immer noch.
So ein bisschen ist das ja auch die Situation von Marie. Jetzt kommen wir tatsächlich mitten hinein in den neuen Film Grüße aus Fukushima. Da ist eine junge Frau, die mit Clowns for Help nach Fukushima geht, um dort den Menschen, die dort noch immer leben, in sehr bescheidenen Unterkünften, containerartig, etwas Freude zu bereiten. Dabei trifft sie auf eine sehr eigenwillige ältere Frau, die letzte Geisha von Fukushima, wie sich später herausstellt, und geht mit ihr in ihr halb zerstörtes Haus und lebt dort mit ihr. Und beide gemeinsam entwickeln eine Methode, über alte Traumata hinwegzukommen oder alte Sündenfälle. So ganz klar ist es nicht. Und wie das klappt, ist eigentlich auch eher ein Geheimnis. Wie kamen Sie zu dieser Geschichte?
Ja, das hat schon dann viel mit mir zu tun, wenn Sie mich so fragen. Also zum Beispiel ist deren erster Anknüpfungspunkt zu fegen. Und dafür gibt es natürlich in Japan wieder Regeln, wie es für alles Regeln gibt. Es kann nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefegt werden. Und dann zusammen etwas zu tun, statt zu sprechen, was ja beiden auch nur sehr schwer möglich ist. Beide sprechen nur sehr schlecht Englisch. Das hat aber eine ganz andere Art von Verbindung sofort. Miteinander zu fegen. Das ist auch wieder eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also zum Beispiel in diesem Klosterfilm, Erleuchtung garantiert, ging es ständig ums Fegen. Da mussten wir auch sogar den Wald fegen als Übung. Und immer etwas zu tun zu haben, miteinander etwas zu tun, das verbindet auf eine ganz andere Art und Weise.
Diese Putzszenen, die ja in Erleuchtung garantiert fast konstituierend sind für die Klostererfahrung, die kommen hier tatsächlich wieder. Und zwar wird diese Terrasse vorne wird auch geputzt mit einem Lappen auf Knien, also nicht mit der Distanz von oben mit einem Schrubber, sondern ganz nah, ganz persönlich. Das führt natürlich zu einer Annäherung.
Ja, aber darunter schlummern doch auch sehr philosophische Vorstellungen, dass man seine Umgebung als fast heiligen Ort einrichtet und dass man den in Ordnung hält, diesen Ort, weil man sich dann in ihm auch wieder sortieren und zentrieren kann. Bis heute ist es so, dass die Schulkinder in Japan jeden Tag ihr eigenes Zimmer putzen, Klassenzimmer putzen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Angewohnheit, immer erst den Ort sich herzurichten, um sich dann wieder in diesem Ort auch zu finden. Und das sind so ganz simple, aber auch sehr klare japanische Überzeugungen, die uns dann doch relativ fremd sind.
Was aber sehr schön deutlich wird in diesem Film Grüße aus Fukushima, weil der Ort wird sozusagen wieder belebt. Es ist zerstört durch die Erschütterung des Erdbebens, auch durch das Wasser. Und es ist natürlich durch die dritte Kraft, die man nicht sieht, die Strahlung, nicht ganz ungefährlich dort zu sein. Und dennoch geht diese Geisha, diese alte Dame sozusagen zurück an den Ort, der ihr gehört und nimmt den wieder in Beschlag. Und im Film sieht man das, wie wichtig das ist, einen Ort zu haben. Die Menschen in Fukushima haben keinen Ort mehr.
Nein, und auch diesen Ort wieder mit Kultur zu füllen. Das fand ich auch selbst verblüffend, dass in diesem zerstörten Haus, wo ja eigentlich nichts mehr da ist und kein Stein auf dem anderen mehr liegt, dass da doch dann sehr schnell die japanische Kultur wieder einzieht mit der alten Geisha Satomi, eben durch das Putzen, durch die Art und Weise, wie man Tee trinkt, wie man sitzt, wie man geht und wie man steht. Das wäre, wenn man jetzt das auf Deutschland übertragen würde, doch sehr viel schwieriger, in einem leeren Raum deutsche Kultur wieder spürbar zu machen. Und das hat doch etwas mit dieser sehr körperlich empfundenen japanischen Kultur auch zu tun, die mich auch immer wieder fasziniert.
Diese beiden Frauen, ich habe es vorhin gesagt, haben ein Geheimnis, ein dunkles Geheimnis, das jeweils die eigene Existenz erschüttert. Marie hat kurz vor ihrer eigenen Hochzeit mit dem besten Freund ihres Mannes geschlafen und dadurch ihre unmittelbare Zukunft zerstört. Die Geisha hat den Tod ihrer Schülerin zu verantworten, die wie auch immer, sie weiß es selbst nicht so genau, von dem Baum, auf dem beide gemeinsam Schutz gesucht hatten, vor dem Wasser und der Erschütterung durch das Erdbeben hinabgestürzt ist oder hinabgeschubst wurde. Wie schaffen es die beiden, ohne diese Intensität von Sprache, sich aus den Beklemmungen der eigenen Vergangenheit zu lösen?
Indem sie gegenseitig den Verlust erkennen. Der Verlust ist bestimmt nicht vergleichbar und der Schmerz ist auch nicht vergleichbar, aber sie erkennen im anderen den Schmerz. Das wiederum schafft eine sehr, sehr tiefe Verbindung. Darüber braucht man dann auch nicht mehr zu sprechen. Und auch wenn sie aus vollkommen verschiedenen Welten kommen, ist das aber, dadurch bekommen sie dann beide die Möglichkeit, damit auch irgendwie weiterzumachen, weiterzuleben, weiter umzugehen.
Dieses Motiv der Fremdheit, was zumindest für Marie wichtig wird, zeigt sich an einer Stelle, wo sie sagt, ich bin einfach ein dummes, verwöhntes Mädchen aus Deutschland. Da tritt sie sozusagen in Distanz zu sich selbst und damit ist der erste Schritt eigentlich zur Läuterung oder zumindest zur Veränderung geschaffen.
Sie sagt noch etwas, was ich immer sehr nett finde von ihr, obwohl ich es selber geschrieben habe. Sie sagt, ich wollte einfach mal Leute sehen, denen es schlechter geht als mir, damit es mir wieder besser geht. Was eine ziemlich klare Motivation für viele ist, um überhaupt anderen zu helfen. Also dieser Altruismus, der eigentlich dann auch wieder relativ egozentrisch ist. Aber ich finde es in Ordnung, dass sie das auch so selbst sagt und ich würde ihr erstmal das als Motivation auch nicht absprechen oder nehmen wollen. Sie merkt dann, dass das nicht reicht.
Ja, und dass es vor allen Dingen nicht funktioniert, weil ihre Form von clownesker Kunstfertigkeit, weil sie ist ja gar nicht so Schenkelklopfen komisch, sondern sie macht einen Tanz mit einem Lichtschein, der vor ihr herwandert. Das wird in Japan mit Schweigen und Skepsis bedacht, nicht mal mit Applaus. Also sie scheitert quasi in ihrer Mission, Freude zu bringen.
Weil sie kein leichtfüßiger Clown ist. Überhaupt nicht. Und das ist natürlich das, was die Leute dort wollen und brauchen. Unterhaltung, Leichtfüßigkeit. Und das hat sie nicht. Deshalb ist sie eigentlich komplett ungeeignet für diesen Job als Clown.
Und ihr Kollege Mosche, der so ein bisschen Taschenspielertricks, leichte Zauberer Dinge macht, der kommt viel besser an.
Natürlich, Ja.
Was hat es zu sagen? Ist es, diese Gesellschaft braucht den infantilen Spaß mehr als die Kunst?
Nicht die Gesellschaft, sondern ich glaube, jeder, der in einer sehr, sehr schweren Situation selbst ist, möchte Leichtes konsumieren und möchte nicht auch noch beschwert werden durch diese Form der Darbietung. Das ist, glaube ich, einfach nur ein sehr menschlicher Impuls, dass man das dann braucht. Man braucht etwas, was ganz leicht ist, leichtfüßig ist. Diese Plastiktüten, mit denen Mosche dann auch hantiert, das hat, und das haben wir ja auch selber gesehen, das hat die Leute da wahnsinnig getröstet. Die haben richtig Spaß gehabt damit. Was man nicht denken würde, mit so ein paar Plastiktüten rumtanzen, denkt man nicht von hier aus. Aber das war genau das, was sie wirklich gebraucht haben und wirklich auch wollten. Denn es spielen ja die echten Menschen hier auch mit. Also wirklich die, die noch immer in diesen Containern wohnen, 5 Jahre schon. Und da wird sich auch nichts mehr verändern. Aber was an Marie dann interessant ist, ist, dass sie dann nicht davonläuft, wobei sie das doch auch kurz mal vorhat, sondern dass sie dann für sich beschließt, nein, ich bleib jetzt hier, bis ich irgendetwas gefunden habe, wo ich auch wirklich helfen kann. Und das wird ihr nicht leicht gemacht, weil es hat um ihr eine fürchterliche Kratzbürste ist.
Ja, aber eine, die sehr schnell zeigt, dass sie sie braucht und dass sie froh ist um jemanden, der ihr so einen Spiegel vorhalten kann.
Ja, aber sie ist anstrengend und launisch und auch ab und zu richtig böse. Also sie macht es Marie wirklich nicht leicht.
Nein, im Gegenteil. Wenn Marie sagt, du bist so elegant, sagt sie, du bist ein Elefant.
Ja, das ist allerdings auch etwas, was mir wichtig war, dass es jetzt nicht eine süße, nette, kleine Omi ist, sondern auch etwas hat, was ich auch aus Japan kenne, eine wirklich sehr große Härte.
Man hat ja so bei uns den Eindruck oder das Vorurteil, Geishas sind bessergestellte Prostituierte. In der japanischen Tradition ist das ganz falsch. Geishas waren ursprünglich Männer, es waren Unterhaltungsmanager, wenn man so will, in der Tradition. Und das Wichtigste, was Geishas heute noch auszeichnet, ist eine gewisse Formstrenge, eine ganz starke Disziplin. Und diese Disziplin fordert sie ja auch von Marie.
Ja, sie sagt aber von sich, dass sie im Entertainment-Business tätig ist, so wie wir. Also ich bin genauso wie sie im Entertainment-Business. Diese Geschichte von der Geisha hat auch eine reale Vorlage. Vieles in diesem Film hat mit realen Dingen zu tun. Und zwar gab es die alte Geisha Ito-san in Kamaishi, die gerade 86-jährig gestorben ist. Und die wurde gerettet im Tsunami und hatte immer ein Lied, das ist diesen Fisherman-Song, den sie dann so unbedingt weitergeben wollte. Aber es gab überhaupt keine jungen Geishas mehr in ihrer Umgebung. Und da haben sich 3 junge Geishas aus Tokio aufgemacht, um diesen Song von ihr zu lernen. Sind nach Kamaishi gereist, haben den Song gelernt. Das habe ich gelesen in der New York Times und habe dann meinerseits wieder diese 3 jungen Geishas gesucht, habe die gefunden in Tokio. Und die spielen jetzt die 3 jungen Geishas in dem Film. Und dieser Song ist auch wirklich dieser Fisherman-Song von der letzten Geisha von Kamaishi.
Ich finde es ganz interessant, wie Realität und Film ineinandergreifen. Das war ja bei Erleuchtung garantiert auch schon so. Also da war die Klostererfahrung fast dokumentarisch anzusehen. Das war fast eine reale Erfahrung von Heiner Lauterbach und Gustav Peter Wöhler. Hier ist es auch so, dass sehr viel real ist und dass sie ja auch reale Bilder verwenden. Also es gibt Bilder vom Tsunami, das sind authentische Bilder. Die sind vom japanischen Fernsehen oder
woher kommen? Nein, die sind von den Bewohnern von Minamisoma gedreht. Das sind deren Handybilder.
Diese Verbindung von Wirklichkeit, also auch Leuten, die sich selber spielen und Schauspielern, die das sagen, was man ihnen ins Drehbuch geschrieben hat, das ist ja fast sowas wie eine Mode geworden. Als sie damit angefangen haben, mit Erleuchtung garantiert, da war das im Prinzip ganz neu.
Ja, wir haben es erfunden.
Ja, ich glaube auch. Wie ist das entstanden?
Das ist entstanden durch Technik. Da kam damals die erste kleine Sony-Videokamera raus und die war so groß wie ein Taschenbuch. Und da habe ich gemerkt, ja, plötzlich kann man diesen Traum der Nouvelle Vague, mit der Kamera auf die Straße zu gehen, wirklich umsetzen und man kann sogar ins Kloster gehen. Denn da hätten wir ja nie mit normalem Equipment auftauchen dürfen. Und da waren wir dann auch nur zu 5 und das wurde gestattet, aber auch keine Person mehr. Und plötzlich war es möglich, die Realität in die Fiktion reinzuholen. Und das, habe ich gemerkt, ist das, was mir auch am meisten Spaß macht und was ich auch möchte. Also ich möchte immer wieder doch Geschichten erzählen, die sehr viel mit dem wirklichen Leben zu tun haben. Und ich möchte das nicht alles künstlich wiederherstellen im Studio. Und so ist es immer ein komplizierter Tanz auch mit dem Chaos, den wir uns zumuten, weil natürlich echte Menschen ganz andere Bedingungen stellen. Also zum Beispiel die Damen hier aus der Notunterkunft, die wollten dann alle noch zum Friseur gehen, bevor wir gedreht haben. Und das kann dann sofort ein riesiges logistisches Problem bedeuten. Aber das sich auch immer wieder zuzumuten, ist der Trick, und wir bekommen dadurch dann auch wirklich ganz besondere Dinge geschenkt. Also hier zum Beispiel der Abt, der in dem Film vorkommt. Das ist auch der reale Abt, der ist über 70 und der hat diese Leute in den Notunterkünften betreut, direkt nach der Katastrophe, und hat mir dann erzählt, dass er jahrelang nicht lachen und nicht weinen konnte und wie erstarrt war durch all die Beerdigungen, die er gemacht hat. Und da habe ich ihn dann gebeten, das nochmal zu erzählen in einer fiktiven Situation, die ich ihm geschrieben habe. Und dann hat sich herausgestellt, dass es ein ganz fantastischer Schauspieler ist, der ganz präzise auch die Dinge wiederholen konnte. Und auch er war dann so dankbar dafür, dass er diese Gelegenheit bekommen hat, ausgerechnet durch Deutsche, die da irgendwie plötzlich in Fukushima aufgeschlagen sind.
Der Film hat ja eine ganz erstaunliche Vielfarbigkeit, nicht in der Farbgebung, da ist er rein schwarz-weiß, aber in den Szenen, die sind so unterschiedlich, auch von der Wahrnehmung im Schwarz-Weiß. Warum haben Sie die Farbe rausgenommen?
Weil eigentlich die Farbe aus der Landschaft schon komplett verschwunden ist. Da gibt es dieses verbrackte Gelände, das ist eigentlich nur noch so beige-braun, da wächst auch nichts mehr. Der Himmel ist, wie ich immer sage, ein Hannover-Himmel oder auch ein Frankfurt-Himmel. Nicht blau, nicht dunkel, sondern immer nur so matschig grau. Und das ist technisch gesehen auch sehr schwierig. Das wird sehr kontrastlos und sehr matschig. Und das war ein Grund für diese Entscheidung, schwarz-weiß zu drehen. Die sehr viel wichtigere war, dass schwarz-weiß so eine große Klarheit und ein großes Gewicht auch hat und eine Metaphernhaftigkeit und dann aber auch in all dieser Zerstörung wieder eine große Schönheit besitzt.
Es gab diese drei Erschütterungen in Fukushima, das Erdbeben, das Wasser, was viel zerstört hat, und eben die Strahlung. Alle drei Zerstörungen kommen im Bild vor. Das Wasser in den Handyaufnahmen, die Strahlung in der Form von Geigerzähler, die immer wieder rausgehalten werden. Und bei Marie, die nun gar nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, sie setzt sich dann eine Atemmaske auf, als wenn man die Strahlung dadurch abwehren könnte.
So habe ich das auch gemacht am Anfang, als ich das noch nicht so genau wusste, wie die Messungen funktionieren. Ich hatte immer meinen Geigerzähler dabei. Das macht man. Man macht seltsame, dumme Dinge, weil man es nicht wirklich begreifen kann.
Aber hat man nicht auch Angst vor dem, was man nicht sieht und wo man weiß, man kriegt Krebs und sonst was noch alles?
Ja, nur waren wir natürlich nicht in Gegenden, wo die Strahlung immer noch sehr hoch ist. Wir waren nicht in den Hotspots. Wir waren zwar in der ehemaligen Zone, 11 Kilometer entfernt vom AKW, aber da ist die Luftstrahlung dann wirklich auf demselben Level wie in München. Aber das musste ich alles lernen.
Aber Sie waren auch an diesen absurden schwarzen Plastiksäcken, wo die verseuchte Erde gelagert wird, oberirdisch, unter freiem Himmel. Was für eine absurde Idee.
Ja, das ist alles sehr absurd. Inzwischen werden auch noch weiße Wände davor errichtet, dass man die schwarzen Säcke nicht mehr sieht. Schneeweiße Wände. Aber das illustriert eben sehr klar unsere komplette Hilflosigkeit, mit so einem Desaster umzugehen.
Lassen Sie uns Musik hören, und zwar eine Musik, so wie ich gelesen habe, man hört es dann auch gleich, wo japanische Traditionen, bayerische Traditionen und ein Faible für Punkrock zusammenkommen in der Band Kokonami. Das ist die Japanerin Nami, die seit mehr als 5 Jahren in München lebt mit ihrem japanischen Partner. Und ihre Instrumente sind Ukulelen, manchmal Kalimba und eine Tenorflöte. Sehr rudimentär. Was fasziniert Sie an dieser Musik?
Das wahrscheinlich wirklich nur eine Japanerin diese beiden Dinge zusammenbringt. Von großer Tradition und auch von deutschen Volksliedern. Sie singt auch das berühmte Isar-Märchen, die Hymne auf München, singt sie. Und trotzdem ist es japanisch, wie sie das macht. Und sie spielt in Fukushima mit und spielt da auch Musik. Und sie hat auch ein Lied komponiert extra für den Film. Und sie ist geboren und aufgewachsen in der Provinz Fukushima.
Also hören wir 3 Cool Cats. Katzen spielen in Japan eine große Rolle, von Kokonami.
Tricks.
Three Cool Cats von der japanisch-bayerischen Band Kokonami. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast ist weiterhin Doris Dörrie. Wir sprachen über Japan, den neuen Film Grüße aus Fukushima und kommen jetzt zu der Frage, wie diese Filme eigentlich entstehen. Wie arbeitet Doris Dörrie, die ja nicht nur Regisseurin, sondern auch Autorin von zahlreichen Romanen und Erzählungen ist? Also, Doris Dörrie, wie ist das Verhältnis zwischen der Autorin und der Regisseurin? Verstehen die sich gut, die beiden?
Ja, die Regisseurin geht sehr respektlos mit der Autorin um. Aber natürlich ist die Autorin diejenige, die das Ganze überhaupt erst ins Rollen bringt. Also ich schreibe sehr, sehr lange oft an diesen Stoffen. Und an diesem hier habe ich 4 Jahre geschrieben. Von dem ersten Moment, wo ich 2011 da war, 6 Monate nach der Katastrophe, bis dann letztes Jahr, als wir gedreht haben.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie haben alle 2 Jahre spätestens einen Film abgeliefert, wahrscheinlich noch viel mehr. Sie haben in der Zeit, ich glaube, 14 Bücher geschrieben, 14 Romane, Erzählungen. Wie geht das alles in einen Tag rein?
Das ist nicht ein Tag alles an einem Tag, sondern es ist immer hübsch hintereinander weg. Also wenn ich drehe, dann schreibe ich nicht, aber wenn ich dann schneide, dann schreibe ich wieder. Das ist alles gar nicht so kompliziert.
Und nicht jedes Buch oder jeder Roman ist auch ein Film geworden, sondern manche Dinge sind aus Erzählungen entwickelt worden, andere ganz ohne Buchvorlage. Wie entscheiden Sie, welcher Stoff sich wie zu verhalten hat?
Das weiß ich oft erst ganz spät oder gleich am Anfang. Manchmal entwickelt es sich auch erst. Das kann ich schwer sagen. Manche Figuren wollen unbedingt zum Film und andere nicht.
Und da gehorchen Sie dann brav, was die Figuren sagen?
Ja, dem muss ich mich dann beugen, doch.
Mhm. Nackt zum Beispiel ist so ein Fall, da gab es vorher ein Bühnenstück, also es gab schon mal eine
Inszenierung. Nein, das habe ich nur geschrieben wie ein Bühnenstück und später ist es dann aufgeführt worden.
Ah, die Aufführung kam nach dem Film.
Ja.
Weil sonst hätte mich das auch gewundert, warum man ein Bühnenstück dann nochmal im Film inszeniert.
Nein, das war für mich eine Versuchsanordnung. Das war eigentlich ein Versuch, Così fan tutte nochmal modern zu erzählen, was aber nur die Opernliebhaber gemerkt haben. Die Filmer gehen ja nie in die Oper, die haben das nie mitgekriegt. Aber das konnte man dann wirklich so fast vom Blatt auch auf der Bühne spielen.
Wie verhält sich das Bühne und Film für Sie?
Mit dem Sprechtheater, glaube ich, gibt es nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte. Mit der Oper schon, weil die Oper so emotional ist und weil in der Oper etwas passiert, was wir beim Film auch machen, dass sich das, was gesagt wird und das, was gefühlt wird, zwei ganz verschiedene Dinge sind und oft eben im kompletten Widerspruch zueinander steht. Bei Mozart kann man das sehr gut beobachten. Da ist selten das, was gesungen wird, verbal, auch das, was die Musik emotional ausdrückt. Und diese Lüge, wenn man so will, die ist auch sehr filmisch. Das ist im Sprechtheater sehr anders, weil man da die Emotionen doch erstmal durch die Sprache auch transportieren muss.
Zumal, weil man nicht die Möglichkeit hat, das, was noch Emotionen tragen kann, nämlich Mimik, so deutlich zu sehen wie im Film, ja, wo man die Möglichkeit hat, heranzurücken. Wir kommen noch zur Oper in unserer letzten Runde. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen rausfinden, wie so ein Film bei Ihnen aufscheint, wenn dann irgendwann der Moment gekommen ist, wo die Figur gesagt hat, ich möchte zum Film, ich möchte auf die Leinwand. Was passiert dann? Werden dann Szenen, die Sie gedacht haben, zu Bildern oder müssen Sie sich das mühsam erarbeiten?
Also jetzt hier bei Grüße aus Fukushima hat es wirklich mit diesem alten Mann angefangen, den ich da auf den Trümmern seines Hauses kennengelernt habe, 6 Monate nach der Katastrophe. Und aus dem ist dann irgendwann eine Frau geworden, diese Satomi geworden. Und es ist deshalb eine Frau geworden, weil ich dann recherchiert habe in diesen Notunterkünften und dort diese ganzen alten Damen kennengelernt habe und gemerkt habe, inzwischen sind die Männer gar nicht mehr da. Das ist ein Frauenland, dieses zerstörte Land. Und dann kamen diese autobiografischen Erinnerungen von mir selbst in Japan dazu. Also es ist so ein bisschen wie ein alchemistischer Prozess, wo, wenn ich Glück habe, dann irgendwann alle Elemente sich zusammentun und dann ist plötzlich auch die Geschichte da. Und manchmal ist es aber auch dann sehr, sehr mühsam und die Geschichte verändert sich auch immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich weiß dann auch ganz lange manchmal nicht, um was es eigentlich geht. Manche Dinge erzählen sich leichter und manche schwerer.
Erzählt sich das, was man persönlich empfunden hat oder persönlich erlebt hat, also die Anteile von Marie, die auch so ein bisschen Doris Dörrie ist, erzählt sich das leichter oder erzählt sich das Fremde leichter?
ich versuche schon in jeder Figur auch mich selbst zu sehen oder mich zumindest so hineinzufühlen in jede Figur, dass es für mich eine Körperlichkeit bekommt und ich darüber dann auch wieder erzählen kann. Denn sonst hört man das Papier rascheln. Also ich muss schon versuchen, jede Figur auch wirklich zu begreifen, auch wenn sie mir vielleicht unangenehm ist oder unsympathisch ist, ist jede Figur auch zu einem Teil ich selbst. Unsympathisch, ärgerlich, unangenehm.
Sie haben nicht so wahnsinnig oft fremde Texte verfilmt, aber in letzter Zeit Glück von Ferdinand von Schirach, eine ganz kurze, ja fast dokumentarische Erzählung, also die mit sehr wenig Poesie auskommt und sehr viel auf die Fakten Wert legt. Und der Film ist dann plötzlich ganz anders. Der Film ist quasi das Schwarz-Weiß von Schirach in Rosa getaucht. Wie haben Sie die Nähe zu diesem Stoff gefunden und warum haben Sie gesagt, gerade diese Geschichte möchte ich jetzt verfilmen?
Das, was Schirach nicht erzählt hat, das hat mich interessiert an seiner Geschichte. Die Frage nach der großen Liebe. Und dann habe ich das Drehbuch geschrieben. Also das war dann meine Methode, um dieser Geschichte auch irgendwie näher zu kommen.
Wie kam die Geschichte zu Ihnen? Sind Sie miteinander bekannt?
Nein, ich habe die ganz normal im Buchladen gekauft und gelesen und die hat mich angesprungen. Das passiert mir allerdings sehr, sehr selten. Das ist mir nur zweimal passiert, bei Schirach und dann bei dem Stoff von der Friseuse. Da hatte die Drehbuchautorin Laila Stieler ein wirklich dokumentarisch eigentlich erstmal eine Friseuse, wie sie ja selber immer genannt werden will, begleitet und aufgeschrieben, was die so erzählt hat. Bei vielen, vielen Haarschnitten und Besuchen im Frisiersalon. Und das hat sie mir gezeigt und das fand ich großartig. Und daraus hat sie dann erst ein Drehbuch geschrieben, dann habe ich es fürs Drehen auch nochmal ein bisschen umgeschrieben, aber das waren eigentlich die einzigen beiden Male, wo ich fremde Stoffe genommen habe. Und bei Ich und Er, Moravia, ja, das war aber eine so freie Adaption, dass das dann schon mehr mein Drehbuch war als
Und Happy Moravia. Birthday, Türke?
Ach stimmt, genau, Ajuni Frankfurt, ja genau.
Wie hat der sie angesprungen?
Im Flugzeug, da habe ich auch das Buch irgendwie, glaube ich, sogar am Flughafen gekauft und habe das den ganzen Flug über gelesen und habe auch gedacht, das will ich unbedingt, unbedingt machen.
Nochmal zurück zu Glück. Das fällt auf natürlich, dass da die Dinge, die von Schirach ganz bewusst weglässt, weil er ja Fallstudien schildern möchte und keine Emotionen. Und doch kommt diese enorme Blutigkeit in den Film. Ich glaube, ich kenne keinen Film von Ihnen, wo auch nur annähernd so viel Blut fließt wie da.
Ja, Happy Birthday, Türke war auch ziemlich brutal. Aber ich bin da sehr vorsichtig damit, das stimmt. Es kommt selten vor und wenn es vorkommt, dann möchte ich auch immer es so erzählen, dass es wirklich weh tut und dass es nicht die Abstraktion von Gewalt ist. Denn damit habe ich auch selber große Probleme. Ich glaube, dass wir viel zu leichtfertig mit Gewalt in Filmen jonglieren und uns nicht wirklich darüber im Klaren sind, was das auch bedeutet und was es dann auch wieder als Metapher in der wirklichen Welt bedeutet. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht in Mexiko. Ich war ja sehr oft in Mexiko, habe da auch einen Dokumentarfilm gemacht, dieses schöne
Scheißleben, wunderbar.
Und da fragt man sich schon, kommt die Gewalt aus dem Kino oder hat das Kino die Gewalt adaptiert? Also da wird Gewalt plötzlich zu einer kulturellen Metapher und das ist ganz, ganz gefährlich und schrecklich.
Mein Lieblingsfilm aus Ihrem Werk ist Bin ich schön? Da steckt so eine Fülle drin. Es sind ganz viele Kurzgeschichten, die Sie vorher geschrieben haben, die da drin aufgehen. Aber auch eine großartige Besetzung. Ich lese einfach mal vor, es klingt wie ein Lexikon des deutschen Films. Susanne von Borschow, die Franka Potente, Iris Berben, Maria Schrader, Dietmar Schönherr, Uwe Ochsenknecht, Heike Makatsch, Joachim Kroll, Gottfried John, Senta Berger, Otto Sander und. Mhm. Wie haben Sie diesen Cast zusammengekriegt?
Das war ganz einfach. Die wollten zum Glück alle mitspielen. Aber das war natürlich auch eine große Freude, so ein großes Ensemble überhaupt zu haben. Denn oft habe ich da wirklich nur 2, 3 Rollen in einem Film. Und da so viele Möglichkeiten auch zu haben für tolle Schauspieler, das war schön.
Es ist ja nicht nur Selbstzweck, dass die Leute da sind, weil man sie so gerne sieht, sondern eben weil sie oft nur so kurz auftreten, brauchten sie eine gewisse Prominenz, um beim Zuschauer Eindruck zu hinterlassen. Wären das alles unbekannte Schauspieler gewesen, hätte man die Figuren darüber verloren.
Ja, das stimmt, was Sie sagen. Es kann auch gefährlich sein, dass dann die Berühmtheit eines Schauspielers sogar die Rolle überdeckt. Aber in dem Fall war das vielleicht ganz gut ausbalanciert.
Das war sehr gut ausbalanciert. Zumal, und das habe ich erst sehr viel später erfahren, dass sie die Dreharbeiten ja unterbrechen mussten, weil damals ihr Mann Helge Weindler, ihr Kameramann, starb überraschend. Wie kann man so eine Arbeit so lange unterbrechen und trotzdem am Ende einen Film, der ja sehr episodisch ist, aus einem Guss schaffen?
Das weiß ich nicht. Es war ein schrecklicher Film zu drehen. Es war ganz furchtbar. Da ging es ums Überleben, da ging es um mein Überleben. Aber dass das dann nachher sich zusammengefügt hat, das war dann vielleicht auch eher Glückssache. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder dass ich so existenziell auch angegriffen war durch die Trauer, dass ich dadurch dann auch vielleicht wieder eine Kraft hatte, eine künstlerische Kraft. Das weiß ich selber gar nicht.
Und das war für Sie auch eine Form von aktiver Trauerarbeit?
Nein, ich glaube, es gibt es nicht, diese Trauerarbeit. Das macht die Trauer mit einem und da kann man nicht arbeiten, sondern das wird mit einem gemacht.
Sie haben jetzt ganz oft so Dinge gesagt, wo Sie von außen quasi geführt werden. Also die Figuren bestimmen, was sie wollen, die Wirklichkeit ist da und fordert ihren Tribut. Da erübrigt sich fast die Frage, was Sie für eine Regisseurspersönlichkeit sind. Haben Sie denn dennoch gerne die Fäden in der Hand und sind das Zentrum der Arbeit, die an einem Film gemacht wird?
Ja, sicherlich. Ich bin der Auslöser dafür. Aber der große Spaß für mich ist und auch die große Belohnung, dass dann so viele andere Menschen zusammenkommen mit ihrer eigenen Fantasie und kreativen Energie, um dann diese Geschichte zu erzählen. Also ich möchte nicht mich in jedem Punkt dann durchsetzen oder darauf beharren, dass nur ich weiß, wie es geht. Das ist mir viel zu langweilig. Und ich finde auch die ständige Erinnerung an die eigene Bedeutungslosigkeit wichtig.
Die junge Filmemacherin Isabel Schuber, vielleicht kennen Sie sie, hat einen sehr beeindruckenden Dokumentarfilm gemacht, der heißt Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste. Damit will sie protestieren gegen die männerdominierte Filmszene, nicht nur in Cannes, sondern fast überall auf der Welt. Wie haben Sie das als Frau empfunden in all den Jahren Ihrer Tätigkeit als Regisseurin?
Ich habe nicht drüber nachgedacht, bis vor kurzem. Ich habe wirklich viele, viele Jahre nicht drüber nachgedacht und habe es einfach gemacht und es ging ja auch immer irgendwie. Und dann haben vor, glaube ich, inzwischen 2,5 Jahren die Frauen von Pro Quote, dieser Organisation, mir Zahlen vorgelegt und da hat es mich dann doch sehr geschüttelt. Da bin ich sehr erschrocken, dass tatsächlich von den fast 70% Studentinnen, die ich im Drehbuchschreiben mit ausbilde, am Ende nur noch 15% vorhanden sind in den Berufen. Und das geht so nicht. Das ist einfach ungerecht. Das muss man ändern.
Und als Sie angefangen haben, da gab es ja noch viel weniger Frauen in dem Beruf. War das überhaupt kein Problem?
Nein, ich war aber auch nicht willens, darüber nachzudenken oder mich in irgendeiner Art und Weise davon beeindrucken zu lassen, dass es nur so wenige gab. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht und habe versucht, meinen Kopf durchzusetzen. War vielleicht auch besonders stur, sicherlich, aber ich wollte auch nicht auf diesem Bonus reisen, dass ich jetzt die Einzige bin. Ich wollte einfach nicht drüber nachdenken.
Ich habe nur zwei Dokumentarfilme in Ihrem Werk gefunden. Das eine, den gerade erwähnten, dieses schöne Scheißleben in Mexiko.
Nur zwei? Echt?
Und das andere ist How to Cook Your Life. Vielleicht gibt es doch welche, die ich gar nicht kenne. Wie wichtig ist das, auch zwischendurch dokumentarisch zu arbeiten?
Das sind zwei Dokumentarfilme fürs Kino. Also ich habe auch immer wieder fürs Fernsehen Dokumentarfilme gemacht. Das war mein Anfang eigentlich. Nach der Filmhochschule habe ich Dokumentarfilme für den Bayerischen Rundfunk gemacht und habe dabei Sprache ganz anders gelernt. Am Schneidetisch habe ich gelernt, wie Leute wirklich sprechen und nicht so, wie sich das der Autor denkt, sondern ganz anders. Ich habe gelernt, dass Leute niemals auf Fragen antworten. Ich habe gelernt, dass, wenn Menschen miteinander sprechen, sie eigentlich immer nur von sich selber sprechen. Wirklich sehr, sehr wichtige Dinge, um gute Dialoge zu schreiben, habe ich gelernt. Und ich habe aber natürlich auch ganz andere Welten kennengelernt als meine eigene.
Die Realität in dieses schöne Scheißleben ist die Lebenswirklichkeit weiblicher Mariachis in Mexiko, von denen ich vorher überhaupt nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Und man erfährt ganz viele kleine Geschichten. Und am Ende dieses Films wünscht man sich einen Spielfilm von Doris Dörrie mit dem Thema. Können Sie sich das vorstellen?
Ich habe ein Thema. In Mexiko sind jetzt nicht die Mariachis, es ist nochmal eine Nummer härter. Es sind die Luchadoras, das sind die weiblichen Wrestler. Das ist auch eine sehr spezielle Szene. Ich bin nach Mexiko gefahren, weil mir auf einem Festival vorgeworfen wurde in Mexiko, dass sich das Ausland komplett aus Mexiko zurückgezogen hat wegen der Drogenkriege und dass wir Mexiko damit auch wahnsinnig allein gelassen haben. Und ich gedacht, die haben recht, ich fahre jetzt hin. Und dann bin ich 3 Jahre, jedes Jahr 2 bis 3 Monate in Mexiko gewesen und habe dann im letzten Jahr davon dann diesen Dokumentarfilm gedreht, weil ich einmal diese große Kraft der Volkskultur zeigen wollte und die große Kraft der Frauen in Mexiko und darüber auch etwas anderes erzählen wollte als diese immer gleiche Geschichte vom Drogenkrieg, an der wir uns auch durchaus berauschen.
Das passt jetzt ungeheuer gut zu der nächsten Musik, die wir hören, nämlich ein Stück, was genau das zeigt, die große Kraft der Volkskultur und die große Kraft der Frauen. Chavela Vargas ist lange vergessen gewesen, aber bei uns erst kürzlich vor 5, 6 Jahren überhaupt groß bekannt geworden. Inzwischen ist sie ein, ja, wie auch immer, Superstar.
Und in Mexiko eine Heilige, also da hat man sie zum Glück nicht vergessen.
Genau, in Mexiko ist sie ganz groß. Wir hören jetzt ein Stück, Volver heißt das. Sagen Sie noch 2 Sätze kurz zu Chavela Vargas.
Ach, Chavela Vargas ist eine unglaubliche Person gewesen. Sie hat Männerkleidung getragen, sie hat Zigarre geraucht, sie hat gemacht, was sie wollte. Sie war allerdings auch hochjauchzend und zu Tode betrübt. Also hat eine sehr schwierige Zeit auch natürlich gehabt unter lauter Männern. Und die Musik in Mexiko war immer sehr stark von Männern auch dominiert. Also das hat ihr schon auch sehr zu schaffen gemacht. Aber sie hat dem sehr viel entgegengesetzt und hatte eben auch diese unglaubliche Stimme, mit der sie diese traditionellen Lieder gesungen hat und dann auch andere. Aber sie ist deshalb auch eine absolute Nationalheilige in Mexiko.
Hören wir Volver von Chavela Vargas.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder.
Volver hieß dieses Stück von der mexikanischen Sängerin Chavela Vargas. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Gast ist weiterhin die Filmemacherin Doris Dörrie. Wir sprachen über ihren jüngsten Film Grüße aus Fukushima, über ihre Arbeit als Autorin und Regisseurin und kommen nun in unserer letzten Runde zur Musik und da ganz speziell zur Oper. Musik, Doris Dörrie, das spürt man, ist Ihnen wichtig. In Grüße aus Fukushima haben Sie zum Beispiel mit der Pianistin und Klangkünstlerin Ulrike Hage zusammengearbeitet. Manche kennen Sie vielleicht noch von den Rainbirds. Wie kam die Musik zustande?
Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ich hatte ein großartiges Stipendium in der Villa Kamogawa in Kyoto. Und ein Jahr zuvor hatte Ulrike Hage dort ein Stipendium und ist zurückgekommen, um ein Konzert zu spielen in dem Jahr, als ich da war. Und hatte vorher in meinem Zimmer gewohnt. Und ich habe mir dieses Konzert angehört von ihr und fand es toll. Und dann habe ich sie eingeladen nochmal in ihr altes Zimmer und in mein jetziges Zimmer. Und da haben wir zusammen rumgehockt und haben uns sofort gemocht. Und ich fand ihre Musik so toll. Und sie hat so viel mit Japan auch zu tun, durch dieses Stipendium eben. Und deshalb war das für mich eine ganz klare Sache. Sie muss die Musik für Grüße aus Fukushima machen.
Und sie hat aber nicht alles gemacht. Es gibt so ein bisschen eine Anlehnung auch an Lou Reed und Velvet Underground da drin. Es gibt reine japanische Musik. Es verbindet sich auf ganz merkwürdig magische Weise.
Mhm. Velvet Underground, ja, das war mir wichtig, weil der Abt tatsächlich ein Velvet Underground-Fan ist, was man nicht denken würde, aber was ich weiß von Japan. Das ist eben diese Generation der ja frühen 68er, also davor 65, die ja diese große Liebe eben zu Amerika und zur amerikanischen Musik hatte, so wie wir hier in Deutschland auch. Und deshalb gibt es diese Szene, wo der Abt zu Velvet Underground tanzt.
Wie wichtig ist das musikalische Prinzip für den Film? Also wie wichtig ist Rhythmus, Takt für den Schnitt, für die Bildfolge?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist, musikalisch zu sein, um zu drehen und zu schneiden. Sprache ist Rhythmus, Bewegung im Bild ist Rhythmus. Das hat für mich alles sehr viel mit Musik zu tun.
Wie ist das? Durchschauen Sie musikalische Arrangements? Also für mich ist ein Vielklang oft ein großes Mysterium und ich kann überhaupt nicht sagen, warum das so schön klingt, wie es klingt.
Ja, aber da bin ich ja zum Glück in die große Opernschule gegangen von Daniel Barenboim, Zubin Mehta, von verschiedenen anderen Dirigenten, wo ich ganz genau zuschauen konnte, wie das entstanden ist. Und wie unterschiedlich auch Dirigenten Musikstücke dann auseinandernehmen. Das war eine großartige Schule.
Das war die Schule dann für die Inszenierungen von Opern. Sie sind nicht die erste Filmregisseurin, die Opern inszeniert, aber Sie haben ungeheuer viele inszeniert. Sie haben es vorhin schon mal gesagt, dass es dem Film näher ist als die Sprechbühne, das Sprechtheater. Wo steckt bei Ihnen die Liebe für die Oper?
Ja, erstmal war das für mich fremder als Japan. Aber da hat Daniel Barenboim mich sehr, sehr ermuntert. Er hat gesagt, nur zuhören, du kannst hören. Hör nur zu. Das stimmt schon alles, was du dir da so denkst mit der Inszenierung. Hör zu. Also das war so der Anfang davon, dass ich mich dann auch getraut habe, mich auf mein Gehör zu verlassen. Also da einfach nur sehr, sehr genau zu sein und wirklich zu gucken, was versucht mir die Musik zu erzählen.
Die Erzählung der Musik, das ist ein wichtiger Punkt, die bleibt ja im Prinzip bei der Operninszenierung integral erhalten. Man kann drumherum etwas tun. Oder greifen Sie auch ein, nehmen Sie Szenen raus, nehmen Sie, verdichten Sie oder verlängern Sie. Wie weit ist die Freiheit da?
Ich habe Barenboim gebeten, ein bisschen schneller zu dirigieren, weil ich das Gefühl hatte, dass der zweite Akt so wahnsinnig durchhängt. Und das hat er dann auch wirklich gemacht. Also ich konnte mit ihm über solche Dinge reden, wo eigentlich alle drumherum in Ohnmacht fallen, wenn man sowas zu Daniel Barenboim sagt. Aber so viel Platz ist natürlich nicht in der Oper. Das finde ich auch manchmal ein bisschen schade. Also da etwas spielerischer auch mit diesen alten Libretti umzugehen, das würde ich mir schon manchmal wünschen, dass das möglich ist. Aber die Oper ist eine heilige Kuh und es ist schwer, sie so ein bisschen ja aufzuschlitzen und ein bisschen in Bewegung zu bringen.
Die heilige Kuh aufschlitzen, das haben Sie ja zumindest mal versucht mit der Rigoletto-Inszenierung, die dann auf dem Planet der Affen spielte und von der Zeitschrift Opernwelt zum Ärgernis der Saison gekürt wurde.
Ja, herrlich. Das ist eine Auszeichnung, finde ich, von denen so bezeichnet zu werden. Denn andersrum habe ich das geschafft, was ich wollte, aber auch in den anderen Inszenierungen, also auch bei Turand dort mit Kent Nagano in Berlin, dass wir ein ganz anderes Publikum in die Oper geholt haben. Und das war mir wichtig, oder ist mir wichtig, dass die Jungen verstehen, was für ein großartiges Erlebnis Oper sein kann, weil es ein Live-Act ist und weil es tatsächlich nur für mich in diesem Augenblick hergestellt wird, mit einer unglaublichen Anstrengung von so vielen Menschen. Und das ist ein großer Luxus und ich finde, jeder sollte diesen Luxus kennenlernen.
Das heißt, Sie können sich nicht vorstellen, auch mal eine Oper zu verfilmen?
Nein, einfach deshalb nicht, weil Menschen, die den Mund so weit aufreißen müssen, im Film dann doch ein bisschen unangenehm aussehen in der Großaufnahme. Das ist nichts Filmisches.
An dieser Stelle müssen wir leider Schluss machen. Ich bedanke mich sehr herzlich, Doris Dörrie. Wir haben noch eine Musik, und zwar Enlightenment von dem großen irischen Barden Van Morrison. Enlightenment, da kommt natürlich Erleuchtung garantiert ins Gedächtnis. Warum diese Musik?
Ja, weil er beschreibt, was das ist, diese seltsame Übung. Wirklich nur das Holz zu hacken, wenn man Holz hackt, und nur das Wasser zu holen, wenn man Wasser holt. Was ist das dann genau? Und was ist eben das Geräusch von der einen Hand, die klatscht? What's the sound of one hand clapping? Das ist ein Koan, ein berühmter Zen-Koan. Und dass er sich damit rumschlägt, finde ich interessant und schön. Denn ich schlage mich auch damit rum und so viele. Und wir alle letzten Endes schlagen uns mit diesem Koan rum, was das Leben ist.
Wir warten geduldig und gespannt auf die nächsten Projekte. Doris Dörrie, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.
Ich verabschiede mich mit Enlightenment von Van Morrison. Am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein.
Chop that wood, carry water. What's the sound of one hand clapping? Enlightenment, don't know what it is. Every second, every minute, It keeps changing to something different. Yeah, and lied and meant, don't know what it is.